Bei so einer Business-KI, wie jetzt auch bei Decision-Intelligence-Systemen, ist der Trainingszweck eben Genauigkeit. Da geht es um Zahlen, da geht es um Prognosen, um Unsicherheiten vielleicht auch aufzuzeigen. Decision-Intelligence ist Mensch und Maschine, ja nicht Mensch versus, sondern Mensch und Maschine. Also es geht ja vor allem um tagtägliche, operativ wiederkehrende Entscheidungen.
Seit Anbeginn der Zeit stehen wir Menschen vor einer der größten Herausforderungen überhaupt, nämlich gute Entscheidungen zu treffen. Wir waren da früher vielleicht als Menschen im Fellumhang unterwegs und mit der Keule und hatten dann vielleicht die Frage, ob der Stamm in dieser Höhle bleiben soll oder vielleicht doch in eine andere Höhle wechseln soll. Und wenn wir uns da unsicher waren, dann haben wir vielleicht ein paar Knochen geworfen oder vielleicht die Sterne befragt. Und heute sind wir dann eben hoffentlich im Fellimitat nur noch unterwegs und haben dann nicht mehr die Keule, sondern das Handy am Anschlag und tippen bei ChatGPT ein, soll ich meinen Job kündigen, und hoffen dann auf eine ebenso weise, aber vielleicht auch etwas konkretere Antwort. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und KI, ein Podcast von DUB Unternehmer. Ich bin Fanny Rosenberg und in dieser Folge erkunden wir einen Trend, der eine mindestens genauso revolutionäre Richtung einschlägt wie generative KI wie ChatGPT. Wir sprechen über Decision Intelligence. Das ist eine Form von KI, die gute Entscheidungen treffen soll. Decision Intelligence ist vielleicht die clevere Schwester der generativen KI. Zur Einordnung, generative KI soll neue kreative Inhalte generieren. Also das ist genau das, was Chatbots wie ChatGPT, Gemini, Perplexity oder DeepSeek machen. Diese Sprachmodelle, die werden also darauf trainiert, Sprache zu imitieren und dann kreativ zu sein. Und Decision Intelligence geht anders vor. Sie geht analytisch vor. Sie berechnet Wahrscheinlichkeiten, wägt Risiken ab, trifft Empfehlungen, die auf Daten basieren, und daraus kann man dann konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. Die Technologie wird auch schon in ganz vielen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in der Finanzwelt zur Risikoanalyse, im Gesundheitswesen zur Optimierung von Behandlungsplänen oder auch in der Logistik, vor allem um Lieferketten widerstandsfähiger zu machen. Und wir wollen in dieser Folge zeigen, wie Decision Intelligence genau funktioniert, wo sie uns in Zukunft Entscheidungen abnehmen kann. Wir sprechen darüber, woher diese Technologie ihre Daten bezieht und wie sie dann ihre Entscheidungen trifft, wo auch da die Fallstricke liegen. Denn klar, wer Entscheidungen automatisiert, der trägt auch eine große Verantwortung. Und die Frage dabei ist dann, ob wir den Entscheidungen dieser Maschine vertrauen können, ob diese Algorithmen wirklich neutral sind. Und vielleicht auch die Frage, ob, wenn wir jetzt Maschinen haben, die viel bessere Entscheidungen treffen als wir, ob wir uns dann endgültig in die geistige Umnachtung fragen und völlig verblöden. Wir besprechen das alles mit unserem Gast Thorsten Heilig, der ein Unternehmen mitgegründet hat und auch als CEO führt, das Decision Intelligence in die Praxis bringt. Das Heidelberger KI-Startup Paretos hilft Unternehmen wie Otto oder HelloFresh dabei, komplexe Entscheidungen zu treffen. Und Thorsten ist nicht nur Unternehmer, er ist auch Ökonom, er ist Soziologe und Co-Autor des Buches Decision Intelligence. Er ist auch noch der Initiator der Trade-Off, das ist nämlich das erste deutsche Branchen-Event zu diesem Thema. Und ich freue mich deswegen sehr, dass er jetzt hier bei uns im Podcast ist. Hallo Thorsten.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Thorsten, magst du dich vielleicht auch nochmal unserem Publikum vorstellen und auch dabei vielleicht, wie der Weg dich dann zur Decision Intelligence gebracht hat?
Ja, sehr gerne. Du hast ja eigentlich schon super zusammengefasst. Sehr viele Dinge gerade sind gerade los bei mir in diesem Thema. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin schon lange im Digitalfeld unterwegs, sowohl in Startups als auch in Corporates. Habe auch viel Transformationsprojekte gesehen. Und das, was ich so spannend fand, ist, dass wir ja nicht, es scheitert ja nicht daran, dass die Technologie nicht da ist. Oder ich sage immer, die Menschen in den Unternehmen, die sind ja nicht doof. Also man denkt immer so, ach ja, das klingt manchmal so ein bisschen lehrerhaft, wenn man so irgendwie die Tech, die Tech-Blogs liest, ne, das muss man doch besser einsetzen und so. Aber es ist eben unfassbar, gerade in größeren Unternehmen ist es einfach, habe ich gesehen, auch sehr komplex, Technologie dann wirklich in Operations zu bringen. Also was meine ich damit? Eben, dass sie dann wirklich in die Anwendung geht, in die tägliche Anwendung und nicht in so einem Prototyp-Status verbleibt. Und das hat mich total fasziniert. Ich habe mich viel mit Komplexität beschäftigt, habe mich viel mit Technologie beschäftigt, und da war es irgendwie naheliegend, das beides zusammenzubringen, und habe dann meinen Mitgründer damals kennengelernt, der in dem Bereich geforscht hat. gehört, die ganze KI-Welle kam auf, jetzt ist es ja sehr offensichtlich, aber das war auch vor so 5, 6, 7 Jahren schon in der Szene schon irgendwie klar. Und habe dann gedacht, habe ein bisschen Marktresearch gemacht und habe gesehen, okay, es gibt eigentlich sehr wenig Produktisiertes. Also es gibt sehr viel Beratung, klar, und sehr viel individuelle Sachen, aber sehr wenig so in Deutschland und Europa, ja, in den USA gibt es das, aber in Europa eigentlich nicht. Und ich finde, das sollten wir besetzen. Und dann haben wir Paretos gegründet mit genau dem Ziel, wie du gesagt hast. Wir nennen es No More Bad Decisions. Ja, ist natürlich, eine Vision ist immer sehr weit weg. Vielleicht No More Bad Decisions natürlich sehr weit, aber eben wirklich optimalere Entscheidungen zu treffen tagtäglich in Unternehmen.
Ich habe ja auch vorhin so angerissen, dass viele von uns, ich glaube die meisten Menschen, die benutzen bei KI-Tools ChatGPT. Ne? Das ist so am meisten angekommen. Das heißt, die meisten von uns sind an generative KI gewöhnt. Und könntest du das für uns nochmal erklären? Denn ich glaube, das ist auch immer super wichtig, dass man diese Technologien versteht, dass sie so ein bisschen entmythifiziert werden und dass es eben keine Magie, sondern Mathematik ist in dem Sinne. Wie genau unterscheidet sich jetzt Decision Intelligence von Gen AI?
Ja, also danke für die tolle Frage, auch für die perfekte Herleitung. Du hast ganz viel von dem genannt, wie wir tatsächlich es auch literally in Worten beschreiben. Also erst, wenn du es jetzt oder ihr das jetzt alle sehen könntet, hängt hier ein großes Poster eben, dass KI am Ende Mathematik, verkleidete Mathematik ist, ja. Und trotzdem ist es aber irgendwie magisch. So, das ist eine ganz spannende Kombination und deswegen macht es total Sinn. Ich sage immer, Dialog ist was ganz Wichtiges. Ja, wir müssen in Dialog gehen und auch Begriffe definieren. Worte sind, es sind Dinge noch unklar. Wir gehen auf der letzten Trade-off hat Christoph Burkert das so schön genannt. Wir gehen alle durch diese Tür so gemeinsam durch und wissen noch gar nicht so genau, wie es hinten dran aussieht. Und also sehr spannend. Und ein großer Punkt ist das Differenzieren. Ja, wie du richtig sagst. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Internet. Ja, am Anfang haben wir auch gesagt, ja, wir das Internet mittlerweile benutzt ja niemand diesen Begriff jetzt im Unternehmerischen so. Wir bauen jetzt hier ein System oder eine Applikation für das Internet, sondern wir fangen an zu differenzieren. Ja, es ist ein Add-on zum CRM-System, es ist eine Social-Media-Kampagne oder was auch immer. Und genau wie du sagst, finde ich, wenn wir uns KI angucken, haben wir so zwei große Bereiche. Das eine ist generative KI, die jetzt natürlich sehr gehypt wird und sehr, ja, am Ende ja auch anfassbar geworden ist und jetzt auch im Privaten für viele einfach das erste Mal war, dass sie das Gefühl hatten, mit einer intelligenten Maschine zu sprechen. Die haben wir ja eigentlich schon immer mit Alexa in unserem Wohnzimmer, aber es hat sich halt nicht so intelligent angefühlt. Ja. Und das war, glaube ich, so der erste Moment und deswegen ist das auch so groß. Und es gibt aber auch den Bereich, der noch gar keinen so oder der viele Namen hat. Also das ist nicht so, wir nennen es Business KI, ja, weil also sowas wie Forecast, sowas wie Recommendation, also Empfehlung, du hast es ja auch im Intro gesagt, wo es auch schon länger gibt und wo es jetzt auch ein nächstes Level sozusagen gibt, ja, wie auch bei den Sprachmodellen. Und da kann man wirklich sehen, wenn man sich die Use Cases anguckt und auch die Technologie, unter der Haube, wie so oft, ist sehr viel ähnlich. Ja. Es gibt statistische Verfahren, es gibt Machine Learning, es gibt Deep Learning, LLMs, es gibt Transformer-Modelle. Also es gibt ganz viele Buzzwords, die man vielleicht schon mal gehört hat über die letzte Zeit, die auch immer wieder für beides verwendet werden. Aber der Trainingszweck ist ein ganz anderer. Ja. Wenn wir jetzt mal gucken, bei so einer Business-KI, wie jetzt auch bei Decision Intelligence-Systemen, ist der Trainingszweck eben Genauigkeit. Da geht es um Zahlen, da geht es um Prognosen, um Unsicherheiten vielleicht auch aufzuzeigen und eben erstrangig nicht um Sprache. Das kann dann natürlich in der Sprachausgabe oder in Kombination mit einem Sprachsystem funktionieren, aber ist einfach nochmal ein ganz anderer Punkt. Ja. Also in kurz halten wir fest, ich finde erstmal wichtig, es gibt überhaupt die Ausdifferenzierung sehr mannigfaltig, aber so im Groben kann man sagen, es gibt eben Gen-AI-Systeme und es gibt so Business-KI, also Forecast- und Recommendation-Systeme. Und dann kann man das natürlich noch beliebig weiter ausdifferenzieren.
Mhm. Was mich interessiert bei Decision Intelligence, wenn das eine Technologie ist, die gute Entscheidungen treffen soll, dann muss sie natürlich auch mit guten Daten trainiert werden, um zu diesen guten Entscheidungen zu kommen. Bei generativer KI, also zum Beispiel bei ChatGPT, diese Chatbots werden gefüttert mit riesigen Datensätzen aus dem Internet und daher beziehen sie dann ihre sehr fehlerhaften Quellen eben auch. Ne? Deswegen sind solche Chatbots ja auch anfällig für Verzerrungen, für Bias. Wir hatten jetzt gerade in der letzten Folge zum Internationalen Frauentag dazu gesprochen, wie teilweise sexistisch eben doch auch noch Chatbots sein können, eben weil sie mit Daten trainiert wurden, die einfach diese ganzen Vorurteile noch tragen. Das ist ja natürlich fatal bei Decision Intelligence. Und kannst du uns da erklären, woher bezieht dann DI die Trainingsdaten?
Ja, also ja, extrem wichtiges Feld. Vielleicht als allererstes, sozusagen unfair advantage, du hast es eben so schon genannt, unfair advantage ist, dass wir nicht mit Big Data, sondern mit, wir nennen es Smart Data arbeiten, ja, also mit Small Data letztendlich. Und auch die Art, es ist einfach ein ganz anderer Ansatz, wie wir an diese Use Cases rangehen. Ja? Es gibt dadurch einige Vorteile, zum Beispiel alleine dadurch, dass es klare Use Cases sind, klare Fragestellungen, die umrissen werden. Das ist auch ganz interessant, du hast ja auch schon richtig gesagt, der Decision Intelligence ist Mensch und Maschine, ja nicht Mensch versus, sondern Mensch und Maschine. Also, und der Mensch ist extrem gut darin, Kontext zu definieren, Strategie. Also das sind alles so Dinge, wo wir noch viel besser sind. Es geht ja vor allem um tagtägliche, operativ wiederkehrende Entscheidungen. Und da können wir natürlich extrem gut differenzieren und können oder Grenzen setzen und können sagen, das ist jetzt das System, in dem wir Systemgrenzen, in dem wir die Fragestellung haben wollen. So, und dann gehen wir auf die Suche, welche Daten sind dafür relevant. Und da ist natürlich schon der Vorteil, erstens sind viel weniger, wir können dadurch sehr viel mehr, also dadurch wird es sehr viel weniger überhaupt Ungenauigkeiten geben oder Verzerrungen. Wir können die auch viel leichter rausrechnen, wir können Bias besser bekämpfen, also alles wird viel einfacher, ja, weil es auf strukturierten, teils unstrukturierten, die dann strukturiert werden, aber strukturierteren Daten, die transformiert werden, aufgesetzt wird, um dann gewisse Fragestellungen eben wiederkehrend zu beantworten, auch iterativ.
Ja. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es nicht Quantität, sondern Qualität, während es bei Gen AI oft Quantität und nicht unbedingt Qualität ist, ne? Oder?
Genau, also fair enough muss man natürlich sehen, dass, oder ganz spannend andersrum, dass der Trend, wenn man jetzt schaut, was die Entwicklung in Gen AI macht, dass der Trend ja auch zu kleineren Modellen geht. Also es ist nicht mehr nur, es war ja lange LLMs, es war ganz spannend, das ist ja so ein Wort, was irgendwie in den Unternehmen sehr oft gebraucht wurde. Da brauchen wir, glaube ich, ein LLM, was ja lustig ist, weil es ist ja wirklich ein Large Language Model, ist ja eine Technologiebeschreibung, ja. Und wir haben ja vorher auch nicht gesagt, wir müssen irgendein Problem mit einer Programmiersprache irgendwie bekämpfen, ja. Aber also das ist ja, es gibt jetzt immer mehr Small Language Models sozusagen, die versucht werden einzusetzen oder generell die auch diese ganzen Agentic, also diese Agenten-Idee ist ja, basiert ja immer darauf, immer mehr Struktur, immer mehr Prozess, immer mehr Systemgrenzen auch zu definieren, um das auch für die Sprachmodelle ist es, glaube ich, ein sinnvoller Weg. Ja, da sind andere mehr Experte, aber da sieht man einfach gute Parallelen auch zu dem, was wir tun. Und wie du sagst, genau richtig, dadurch grenzen wir es natürlich viel mehr ein und machen es auch viel handhabbarer. Ja. Das ist ein Mix von, vielleicht so mal ganz praktisch, ja, wenn wir jetzt, mal ein einfaches Beispiel ist immer, wir wollen erstmal eine gute Vorhersage haben. Ja. Umso besser wir wissen, was morgen passiert, umso besser können wir planen. Also wir sind ja viel, du hast es gesagt, in Planung und Operations, in Supply Chain und in dem ganzen Planungssegment sozusagen eines Unternehmens unterwegs. Und wenn wir besser wissen, was wir morgen verkaufen, können wir besser planen, so relativ einfach. Und dafür gibt es natürlich spannende historische Daten, wie was habe ich denn eigentlich bisher verkauft? Ja, wenn wir jetzt einen schwarzen Pulli, Größe M nehmen, kann man das natürlich irgendwie sich anschauen. Man kann ähnliche Produkte nehmen. Ja, man kann sagen, es ist vielleicht ein neuer schwarzer Pulli, aber hey, wir haben schon ein paar schwarze Pullis mal neu im Programm gehabt. Man kann Markttrends dazu nehmen. Also man kann aber auch andere Daten eben dazu nehmen, wie Markttrends natürlich, wie Wetter ist immer so ein Beispiel, was jedem sofort einfällt mit diesem Eisverkäuferbeispiel. Ja, ist in der Praxis oft, bei manchen Cases hat es Einfluss, bei manchen nicht. Feiertage, Schulferien haben immer oder sehr oft auf viele Cases einen sehr großen Einfluss. Also dann externe Daten noch und dann natürlich nochmal so Daten, wie die einfach die Modelle schlauer machen, wie zum Beispiel Marketingaktionen oder so. Also Dinge, die man eben beeinflussen kann. Und das kann man meistens relativ gut beschreiben, beziehungsweise können dann eben die Modelle auch natürlich verarbeiten und die Relevanz der Daten eben zeigen, wo ist denn da ein hoher Einfluss, wo ist vielleicht ein weniger hoher Einfluss.
Ja, ich möchte gleich, glaube ich, das ist sehr spannend für die HörerInnen erfahren, in welchen Bereichen wir das jetzt überhaupt einsetzen könnten, Decision Intelligence, im Alltag von Menschen, jetzt vielleicht jenseits von dem, wie vielleicht Unternehmen das einsetzen, zum Beispiel Lieferketten zu navigieren. Aber vorher wollte ich jetzt mal überhaupt fragen, also vielleicht mal so frech gefragt, brauchen wir DI eigentlich? Denn kann das nicht auch generative KI machen? Also um zum Beispiel so einen Einblick in mein Spießerleben zu geben, ich wollte vor einiger Zeit eine Kaltschaummatratze kaufen und habe dann, wie man das so ganz, wie die Natur es vorgesehen hat, erstmal im Internet selber geguckt. Dann habe ich gedacht, nein, das kann ich doch auch mal ChatGPT fragen und dann kamen auch ähnliche Vorschläge. Das heißt, kann das nicht auch alles so ChatGPT machen und so? Brauchen wir DI überhaupt?
Ja, ich glaube, dass man Wenn wir wirklich mal differenziert drauf gucken, würde ich das nicht sagen. Ich würde sagen, es ist, wie gesagt, GenAI und es ist Business-KI. Also es gibt quasi so von den Cases, von der Technologie, von der Herangehensweise verschiedene Arten, wie man die Fragestellung bearbeitet. Es kann sicherlich ein LLM, auch ein GenAI-Baustein, kann ein Teil sein von Decision Intelligence zum Beispiel. Also auch wir benutzen manchmal auch trotzdem LLMs zum Beispiel, um Produktbeschreibungen zu vergleichen zum Beispiel. Ja, gerade genau bei diesem Beispiel. Die Frage, gibt es quasi eine, wie man immer so schön sagt, ja, eine am Ende Welt-KI, ja, also eine weltbeschreibende KI, die sozusagen universal dann auch sehr gute Forecasts machen kann. Wenn man jetzt mal rein, also ja, möglich, ja. Ich sehe es lange, lange nicht auf der Roadmap, weil da muss ja noch sehr viel passieren. Vor allem nicht für komplexere Fragestellungen. Ja, jetzt ist der Vergleich aus dem Internet, verschiedene Matratzen zu vergleichen, ist natürlich, und das, da gebe ich dir ja recht, ist ja auch eine Art von Entscheidungsunterstützung, deswegen könnte man das irgendwie als Decision Intelligence verschreiben, ist aber jetzt keine komplexe Entscheidung. Das hat basiert ganz viel auf Suche, auf Suche von Informationen, und darin sind natürlich LLMs extrem gut. Das ist auch der Baustein, der oft verwendet wird. Aber ist natürlich keine größere komplexe Entscheidung. Und bei dem, wo, das macht deswegen auch Sinn, wo dann eben die AI-Systeme unterwegs sind, ja, da wird es also mindestens nochmal Jahre dauern. Ja. Selbst dann muss man auch nochmal genau hingucken, weil was jetzt mit den Agents ja passiert ist, dass diese Systeme so ein bisschen verschmelzen. Mhm. Ja, und dass dann durchaus eben nicht mehr nur reine LLMs benutzt werden, sondern eben eine Verbindung zwischen verschiedenen Systemen, dann so einen agentischen Use Case. Mhm. Das ist nichts anderes, also kann man uns genauso beschreiben. Ja. Das ist jetzt halt ein Hype-Wort. Ja. Aber am Ende des Tages ist es genau das, was wir die ganze oder wir und andere die ganze Zeit schon machen. Kann man dadurch dann quasi subjektivieren und der Agent steuert verschiedene Systeme an, unter anderem auch ChatGPT zum Beispiel.
Okay, aber dann kommen wir doch mal dazu, wo du den Einsatz von Decision Intelligence im Alltag von uns normalem Fußvolk siehst. Also wo können wir das einsetzen?
Ja, also du hast es ja schon gesagt, unser absoluter Fokus liegt auf Unternehmen. Jetzt hast du mich gefragt, wo kann man das im Alltag einsetzen? Und da gebe ich immer zurück, weil wir natürlich oft gefragt. Das Spannende ist, ich würde sagen, wir setzen es schon sehr oft ein.
Oder wir merken vielleicht.
Also genau, so ein bisschen ist ja so ein bisschen wie mit der Sprache, weil wenn wir mittlerweile versuchen, Routen zu planen, dann kriegen wir natürlich irgendwie drei Optionen angezeigt. Wenn Netflix uns vorschlägt, was für einen Film wir gucken, dann kriegen wir Filmempfehlungen. Das sind Recommendation und dahinter liegen Recommendation-Systeme, die gibt es schon sehr lange. Die sind vielleicht so eine Art First Wave, ja. Teilweise sind sie vielleicht ein bisschen platter. Bei Google Maps sind sie mittlerweile ja auch schon mit sehr vielen verschiedenen Constraints, könnte man sagen, ja, und Daten. Ich kann sehr viel einstellen, Traffic wird berücksichtigt und so. Also sie werden quasi immer besser. Und wenn ich so Decision Intelligence beschreibe, dann kann man es schön vergleichen mit dem Weg von der Tanknadel. Ja, ich weiß noch, meine Eltern hatten einen alten Käfer, ging das nicht alles, und da musste man immer aufschreiben, weil man getankt hat. Das war so der allererste Punkt, ja. Bis hin zu, okay, es gab logischerweise die Tankanzeige, dann gab es eine Restkilometerzahl. Also man merkt ja richtig, wie diese Systeme schlau werden. Bis hin jetzt, wo eigentlich gerade bei E-Autos zum Beispiel mir die Route schon komplett durchoptimiert wird mit Ladezeit, Ankommenszeit, und dann kann ich vielleicht noch sagen, ob ich parallel Mittagessen will. Mhm. Ja, da werden ja on the way ganz viele Entscheidungen schon automatisiert getroffen. Und es gibt ein ganz schönes Schaubild, was so in der Analyst-Welt und in der Szene quasi immer wieder benutzt wird. Das heißt quasi die Unterteilung von Decision Intelligence in Support, Augment und Automate. Also quasi es gibt Supportive-Systeme, es gibt Augmentierung, also Systeme, die eben mir was vorschlagen. Ich wähle aber, also Support wäre einfach eine Anzeige, ja, auf die ich dann als Mensch quasi eine Entscheidung treffe. Es gibt augmentierte Systeme, die wie jetzt Netflix, die mir vielleicht 5 Vorschläge oder Google Maps 3 Vorschläge, ich wähle einen davon, aber die sind schon sehr gut ausgewählt. Und Automate wäre eben dann, die Route wird einfach, das Fahrzeug hat eine Route, es wird automatisch die Ladestation angefahren, es wird alles auf die Dinge, die ich vorher eingestellt habe, optimiert und es wird auch direkt gemacht. Ja. Mhm. Und ich bin aber als Mensch, ganz wichtig, sorry, ich bin als Mensch immer noch da, ja. Ich habe auch die Verantwortung, ich kann das monitoren, ich kann auch sagen, irgendwas, also ich will irgendwie die Gesamtparameter ändern oder ich schaue eben auf Outlier oder auf irgendwelche Ausnahmefälle. Genau, das wäre jetzt gerade im unternehmerischen Kontext nochmal sehr wichtig, aber im Privaten natürlich auch.
Okay, das heißt, wir benutzen oder es wird auf uns benutzt, ohne dass wir das auch schon überhaupt merken. Ganz oft werden diese Technologien zu Decision Intelligence auch schon verwendet. Gibt es denn aber auch vielleicht schon so Anwendungen oder Tools oder Apps, die es zu DI gibt, die man irgendwie ausprobieren kann? Gibt es irgendwie sowas?
Also eher im organisationalen Kontext. Ja. Ich glaube, dass es eher ja andersrum ist, dass die Tools, die wir, also wie zum Beispiel so Routen oder solche Apps, die eben, keine Ahnung, für Elektroautos Routen optimieren, die wiederum benutzen das. Ja. Und das ist ja auch, wie Paritos unterwegs ist. Wir haben viele Kunden, die ja im Bereich Retail, Manufacturing, Logistik, Lieferketten, Kunden, Forecasts und so, das ist der Hauptteil. Es gibt aber auch immer wieder Kunden, die das in ihren Systemen sozusagen benutzen, um es dann wieder Kunden zur Verfügung zu stellen. Also ich würde sagen, dass das jetzt nicht so ist, dass man sagt, es gibt die Decision Intelligence App. Ja, vielleicht wäre es ein ganz guter Marketing-Gag, können wir mal überlegen, ob das nicht was wäre. Du hast ja vorhin gesagt, ja, man kommt, das werde ich natürlich oft mit konfrontiert. Ja, was ist das jetzt? Also kann ich damit meine Partnerwahl oder meinen Job, kann meine Karriere steuern? Und das ist eben nicht der Fokus von dieser Art von Decision Intelligence, obwohl das natürlich weitreichende Entscheidungen sind, ist mir durchaus bewusst.
Weil Decision Intelligence komplexere Entscheidungsketten irgendwie.
Ja, ich meine, ich würde schon sagen, dass es sehr komplex ist, vielleicht die Partnerwahl oder der Karrieremove. Das ist sicherlich mindestens genauso komplex. Aber mein Mitgründer sagt immer ganz schön, ja, umso mehr Mensch im Spiel ist, umso schwieriger ist natürlich die Datengrundlage. Ja, ich glaube, das ist ganz smart. Also es kommt ja ein bisschen darauf an, wo auf der Skala des Doom-Faktors und der Utopie, Dystopie wir unterwegs sind, wie weit das am Ende alles dann noch vielleicht auch automatisiert oder zumindest KI-basiert unterstützt werden kann. Das sehen wir ja, den Trend, ja, das will ich auch nicht, also jetzt ist ja auch eine spannende Entwicklung, wenn wir sehen, dass es viele jetzt so quasi Digital Friends gibt, die mir irgendwie, oder Digital Therapeuten quasi, ja, die mir dann genau diese Antworten geben. Das sehe ich also auf der einen Seite höchst kritisch, gerade im Umgang mit Kindern oder Personen, die vielleicht nicht so reflektiert sind. Auf der anderen Seite technologisch natürlich spannend. Aber ich bin der Meinung, dass es erstmal darum geht, wiederkehrende Entscheidungen, das ist auch noch ein wichtiger Faktor, ja, weil wir brauchen ja einen Loop, der die Modelle immer besser macht. Dann erst kommt die wahre Kraft sozusagen. Und wenn wir über menschliche Intuition sprechen, also ich bin Systemiker, ja, für mich ist Intuition erstmal, und das, ja, können wir Albert Einstein, gibt es ja dieses Zitat, ja, Intuition ist eigentlich der wichtigste Ratgeber. Ich glaube, das hat sich ein bisschen überholt für wiederkehrende unternehmerische Entscheidungen, die eben eine gute Datenbasis auch haben, auf der wir Entscheidungen treffen können und Modelle trainieren können. Also ja, kann natürlich auch irgendwann mal auf menschliche Entscheidungen übergehen. Ne?
Ja, also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es ist ja auch momentan, steckt ja alles in den Kinderschuhen. Selbst Technologien wie ChatGPT, die uns sehr ausgeklügelt vorkommen, sind ja auch noch in den Kinderschuhen. Das heißt, es ist ja durchaus denkbar, dass später mal die AI auch viel mehr im Alltag von Menschen eingesetzt wird, ne? Mir ist nur gerade auch noch der Gedanke gekommen, dass ja solche komplexen Entscheidungen durchaus auch beim autonomen Fahren eingesetzt
Ja.
werden können. Da wird doch wahrscheinlich Decision Intelligence eingesetzt, richtig?
Klar, zeigt vielleicht nochmal ganz schön auf. Auch ich bin ja Fan von Anwendungen jetzt. Also, das eine ist spannend, über Trends zu diskutieren, und du sagst ja richtig. Also, ich bin auch großer Fan, zum Beispiel mit Sprachmodellen wie ChatGPT in den Dialog zu gehen. Das kann ich nur jedem raten. Das ist total spannend. Ja, gerade jetzt mit der Sprachfunktion geht es ja, kann man beim Autofahren machen oder so. Ist ja wirklich interessant. Ich hab zum Beispiel lange mit ihr, also für mich ist es eine Frau, sorry, ich habe immer lange mit ihr darüber geredet, also ob sie denkt, dass sie ein Bewusstsein hat, und dass ich quasi denke, dass die Frage eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil Menschen ihr ein Bewusstsein zuschreiben und so. Das ist wirklich ein sehr elaboriertes Gespräch gewesen, war wirklich spannend, ja.
Blade Runner
Ja,
Style
genau,
hier.
100%, ja. Genau, also das ist schon super spannend. Ich glaube, in der Anwendung, und das ist das Spannende beim autonomen Fahren zum Beispiel, wir reden immer noch über Unsicherheit. Ja, also auch in der Decision Intelligence können wir ja, wenn wir jetzt eine Vorhersage machen, wir können eben Unternehmen resilienter machen. Das ist ein Riesending. Ja, wir können dir zu großen Einsparungen verhelfen. Wir können dir helfen, mit diesem veränderungsintensiven Markt, mit den hohen Unsicherheiten besser umzugehen. Es wird Black Swan Events geben. Ja, es wird Dinge, also sogenannte Black Swan Events, also sowas wie eine Corona-Outbreak oder das Schiff, was quer steht. Ja, das wird es immer wieder täglich auch kleinere Events geben, die wir nicht vorhersagen können. Und dadurch entstehen Unsicherheiten. Das heißt, wir können zum Beispiel deine Prognosefähigkeit von 65 auf 83% erhöhen. Das ist gigantisch für deine P&L am Ende, ja, für den Erfolg des Unternehmens und auch für die Wettbewerbsfähigkeit, meiner Meinung nach existenziell tatsächlich. Wir sehen ja, wie viele Insolvenzen es gerade in Deutschland gibt, wegen zum Beispiel zu hohem Lagerbestand. Aber es sind eben keine 100%. Ja? Und das ist ja zum Beispiel das große Problem beim autonomen Fahren. Das habe ich selber bei meinem Auto mal erlebt, an einem Schneetag, ja, dass der Abstandsmesser auf einmal ein weißes Auto vor mir nicht mehr gesehen hat. Also es war wirklich dieser, wie dieser Tester und Fall, das habe ich live erlebt, heute noch, ja, also vor ein paar Wochen. Und das ist halt dann einfach, dann kann ich nicht in diese Automate-Ecke gehen, ja. Aber
Ja.
Supported Decision kennen wir eben da schon ganz viele, ja.
Ja, ich wollte so ein bisschen nämlich darauf hinaus, dass beim autonomen Fahren ist das so ein greifbares Beispiel dafür, wie weitreichend solche Entscheidungen manchmal sein können und wie da auch so ethische Dilemmata entstehen können. Also ich hatte, das war nämlich auch aus der letzten Folge, auch gerne anhören, dass die Folge dazu, wie sexistisch teilweise auch KI sein kann. Und da hatte ich dann gesprochen über das sogenannte Trolley-Problem. Also das Trolley-Problem, das ist eine Fragestellung, ein moralisches Dilemma. Man steuert eine Straßenbahn, also ein Trolley, eine Straßenbahn. Vor einem sind zwei Weichen und auf jedem dieser Weichen steht eine oder mehrere Personen. Also man muss entscheiden, wen lässt man da jetzt leben und wer muss sterben. Und beim autonomen Fahren kann es ja durchaus zu solchen Dingen kommen. Bei ChatGPT, also dass dieses Versuch wurde nämlich gemacht, dieser Trolley-Problem, diese Frage wurde ChatGPT mal vor 2, 3 Jahren gestellt. Und ChatGPT hat zu 80% immer die Frauen sterben lassen, weil die Trainingsdaten einfach, mit denen ChatGPT trainiert wurde, ganz deutlich einfach ein Männerleben als wertvoller eingestuft hatte als das Frauenleben. Deswegen sage ich jetzt, also bei Decision Intelligence, gibt es für dich auch ähnliche ethische Herausforderungen bei dieser Technologie?
Auf jeden Fall. Grundsätzlich gibt es die. Und grundsätzlich, das ist zum Beispiel, jetzt gehen wir wieder in den abgespeckteren Use Case eines Unternehmens, ja, eines Mittelständlers, eines Großunternehmens, in dem Bereich, in dem wir da viel unterwegs sind. Da gibt es das auch. Da gibt es eben, da müssen wir gucken, dass wir mit Biases umgehen. Ja, die sind vielleicht nicht so. Und deswegen mag ich dein Beispiel, ja, weil das ist eben sehr, sehr greifbar, ja. Und das ist aber, daran kann man sehr viel erklären. Es ist aber nicht immer genau übertragbar dann in den jeweiligen Use Case, so würde ich es mal sagen, ja. Und spannenderweise, du hast ja auch schon gesagt, die Datengrundlage, spannenderweise, was ja jetzt passiert mit den Sprachmodellen, komme ich wieder zu meinem Dialog, ist ja, wir können ja mal anfangen, habe ich lange nicht mehr gemacht, wäre spannend, in den Dialog zu gehen und dann einfach nochmal nachzufragen. Also für mich ist ja ich meine, die sokratische Methode, ja, wir sind ja quasi in diesem sokratischen Geist unterwegs, auch mit Paretos und Trade-off-Fronten und Pareto-Optimum und so. Und das ist ja wirklich auch dieses Erkenntnisgewinn durch wiederholte Nachfragen und eben weiterführen. Und das kann man ja gerade mit den Sprachmodellen ganz spannend machen. Also mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man jetzt das weiterspinnt und sagt, okay, das sind eben deine Trainingsdaten, guck das doch mal von einem anderen Winkel an. Weil genau um diese Frage habe ich mal sehr lange, auch haben wir mal auf einer Veranstaltung extrem lange diskutiert. Die ist ja, und da kam einer zum Beispiel mit einem Vorschlag, der war sehr spannend. Was ist denn, wenn man verschiedene Fahrtypen definiert? Also den aggressiven, die aggressive KI, ja, die soziale KI, also so quasi wie die Bevölkerung halt auch quasi im Querschnitt ist und so. Also es gibt immer ganz spannende Gedankenexperimente. Da sind wir wieder bei der Frage, wie bringen wir es in Anwendung? Das ist unser Thema immer. Ich liebe diese Diskussionen und die sind super wichtig, super wichtig. Und dann müssen wir immer irgendwie gucken, dass wir gleichzeitig bei uns eben im Unternehmen schaffen, einen Use Case in die Anwendung zu bringen. Das ist auch ein Riesen-Change-Projekt immer am Ende des Tages. Und dann wirklich die Verbesserung zu nutzen, um dieses Gefühl, um auch wirklich einen Trust, ein Vertrauen in diese Technologie zu erwecken und dann nach und nach uns diesen großen Fragestellungen auch zu nähern. Ja, das ist so mein Ansatz.
Gut, jetzt stehen wir am Anfang von 2025 und diese Technologie wird schon angewandt, aber vor allem für Unternehmen und noch nicht so angekommen im Alltag der Menschen. Wo siehst du denn aber DI in 5 bis 10 Jahren ganz besonders im Alltag von den Endnutzern?
Also ich sehe das schon, dass die Sprachmodelle eine Art Brücke bilden zu den Entscheidungs- und Empfehlungstechnologien, so würde ich es formulieren. Also bedeutet, wie gesagt, dass wir ja manchmal gar nicht mehr unbedingt sehen, dass halt hinter einem, ich mache jetzt ein banales Beispiel, wenn wir da Filme von Netflix vorgeschlagen kriegen, dann sehen wir, oder der nächste quasi, die nächste Serie einfach weiterläuft, dann sehen wir ja gar nicht mehr unbedingt. Also ist den meisten gar nicht bewusst, dass da hinten dran halt ein Recommendation-System ist oder so. Und so würde ich das auch in 5 bis 10 Jahren dann auf einem komplexeren Level sehen, dass es für uns viel normaler geworden ist, in einen Dialog zu treten. Und ich will nochmal dein Matratzenbeispiel aufrufen. Ich glaube zum Beispiel, dass es in 5 bis 10 Jahren total normal ist, dass wir diesen Research, ja, diesen Vergleichspunkt oder diesen Vergleichsschritt überspringen. Also wie du richtig sagst, ja, warum? Also ich habe ein Beispiel, ich habe in meinem E-Mail-Programm ist jetzt mittlerweile die KI so eine durchsucht eine E-Mail-KI Und ich weiß nicht, ob es euch auch allen so geht, aber ich habe immer, wenn ich jetzt wusste, ah, wann war jetzt nochmal dieser Podcast-Termin? Und dann weiß ich ja, wie suche ich das Podcast? Okay, es sind sehr viele E-Mails und dann irgendwann habe ich halt angefangen, fange ich an, nach Namen zu suchen. Ja, weil es ja irgendwie so, ah, das war ja die E-Mail von Fanny, so, dann fange ich an, irgendwie sowas. Und das Interessante ist, dass ich langsam auch mich selber umstelle, und das hat natürlich viel mit Behavior von Menschen und von mir zu tun, mit wie ich mich verhalte. Mittlerweile ist die KI wirklich gut geworden und ich frage eben, ja, wann ist denn eigentlich morgen der Podcast-Termin? Und dann bekomme ich da eine Antwort. Also, und das ist, glaube ich, was Entscheidungsfindung angeht, das wird sich extrem verändern. Ja? Wenn wir langsam gewohnt sind, dass die Qualität und die Güte der Antworten, und das muss aber halt ein Level erreichen, dass es eben nicht mehr dreimal mir dann sagt, der Podcast ist in 2 Wochen und ich dann hier nicht auftauche und du alleine da sitzt, ja, sondern es muss eben eine Güte erreicht haben, die Vertrauen weckt. Und dann wird natürlich menschliches Verhalten sich extrem schnell umstellen. Und dann kommen wir auch langsam an diese komplexeren Fragestellungen ran. Insofern in 5 bis 10 Jahren glaube ich schon, dass das ein Sprachinterface haben wird, auf jeden Fall, wo unten drunter dann eben die AI-Systeme laufen.
Und ich finde es auch mal super spannend, gerade bei Leuten, die, was diese Technologien angeht, sehr affin sind und selbst daran arbeiten. Welche Tipps hast du, damit jeder, der vielleicht nicht so viel damit zu tun hat, mit solchen KI-Technologien wachsen kann, sie sinnvoll nutzen kann? Welche Tipps hast du an sie und vielleicht auch, welche konkreten Apps oder KI-Tools benutzt du und kannst sie empfehlen?
Ich glaube, als erstes, der größte Tipp ist, Mut zu haben, auszuprobieren. Kritisch zu sein, aber trotzdem immer wieder auszuprobieren. Auch immer wieder, weil die Technologie sich einfach auch sehr schnell verändert. Das ist für mich, ich habe ja dieses E-Mail-Beispiel genannt, vielleicht genau, also vielleicht auch in der, und auch in der Anwendung, sich selber zu hinterfragen. Also, weil das Spannende ist ja, das sehen wir bei Kunden, aber das gilt ja für uns als Mensch genauso oder als Privatperson. Wir werden in der Interaktion mit KI-Systemen unser Verhalten verändern. Das ist was, das mögen wir ja erstmal nicht. Ja, so persönliche Change-Prozesse und ist interessanterweise auch was. Es gibt ja oft gerade diese Frage, so Kuh war das Europa und so weiter und Amerika und so. Und das ist ganz spannend, weil das sehen wir schon, dass wir da oft ein bisschen zögerlicher sind. Einfach so Dinge aus. Das ist auch, hat auch viel Gutes. Ja, ich will das gar nicht schlecht reden. Nur in dem Fall ist es halt manchmal so, wir sind einfach zögerlicher, die Dinge auszuprobieren. Und das ist mein allergrößter Tipp, wenn man so will, oder Learning, was ich von mir selber einfach auch vielleicht teilen kann, ist, Dinge wirklich auszuprobieren, immer und immer wieder. Wie jetzt zum Beispiel eben als die Sprachfähigkeit gut war, zu sagen, okay, ich kann damit, also am Anfang ging es zum Beispiel nur gut in Englisch, ja, ich kann mit ChatGPT zum Beispiel gut diskutieren, das dann auch einfach sich die Zeit zu nehmen, auf irgendeiner Autofahrt oder wie auch immer, das einfach zu tun, ja, oder eben diese E-Mail-Geschichte. Tools, also ich finde das schon, was ich schon spannend finde, ist immer wieder mal die Sprachmodelle zu vergleichen. Ja? Das ist extrem unterschiedlich, also das ist meine Erfahrung.
Das finde ich auch.
Auch die Art, wie sie arbeiten, ist extrem
Ja.
unterschiedlich.
Welches magst du denn da am liebsten neben ChatGPT?
Es ist lustig, jetzt sind wir ja so weit, dass wir unsere Lieblingssprachmodelle teilen. Ja, das ist eben schwer, weil ich habe so das Gefühl, dass sie anders antworten, wie ich ganz komische Worte zu fassen. Also manche antworten eher mit einem Prozess, manche antworten eher mit einer Absolution. Das hat mir bei ChatGPT lange nicht gefallen. Das ist jetzt wieder besser geworden, dass es sehr mit so Absolutheit geantwortet hat, ja, wo andere eher mit einem Prozess antworten, was mir einfach persönlich irgendwie besser gefallen hat. So, ich finde sehr oft Perplexity total spannend, ja, weil du halt einfach nochmal in
Finde
einer.
ich sehr, sehr gut, nämlich
Aber
auch.
ich finde, und auch also die Updates, das ist ja schon auch spannend. Das ist das Spannende auch an Sprachmodellen. Ich bin da, also das ist auch ein Tipp vielleicht, seid da auch nicht so festgelegt, weil am Ende, also das ist ja wirklich auch Horror, so ein Sprachmodell zu entwickeln, weil ich meine, dann kommt dann 2 Wochen später ein anderes und alle shiften wieder dahin. Ja, ich glaube, es wird sich ausdifferenzieren. Ja, gucken wir bei uns, bei Decision Intelligence Systemen, sagen wir immer, auch jetzt unabhängig mal von Pareto, einfach wenn man sich die verschiedenen Provider so anguckt und die verschiedenen Ansätze, so ein bisschen vergleichbar mit so CRM-Systemen. Ja, CRM-Systeme, also Customer, das geht ja darum, wie man Kundendaten verwaltet. CRM-Systeme waren am Anfang, hat die jeder selber gebaut, dann gab es so ganz viele und dann haben sie sich so ausdifferenziert und dann gibt es welche jetzt für bestimmte Branchen, für bestimmte Größen und so weiter. Ja. Und ich glaube, das wird da eben auch so sein. Ja. Du wirst eben, wenn du Coder bist, arbeiten dann jetzt viele schon mit anderen Systemen, die wiederum Sprachmodelle integriert haben, aber eigentlich eben das Ganze nochmal anders zur Verfügung stellen. Es wird jetzt diese ganze Agentensache geben, die nochmal wieder einen Länger oben drauf geben. Ja, deswegen bin ich da gar nicht so festgelegt. Ja. zwing mein Handy immer in die Knie, weil ich sie alle gleichzeitig drauf habe. Ja. Also die Akkulaufzeit, das ist eher mein Thema gerade.
Stimmt, ja, das habe ich aber auch momentan. Klar, natürlich, die brauchen auch viel Saft, ne? Zuletzt möchte ich dich auch noch fragen. Ich hatte, bevor ich jetzt hier in die Aufnahme gegangen bin, saß ich noch mit ein paar Kollegen und Kolleginnen zusammen und wir haben einfach, weil die gefragt hatten, und was hast du jetzt für ein Gespräch? Meinte ich ja zu Decision Intelligence und dann hat sich da so ein bisschen so eine ganz lustige Unterhaltung ergeben darüber, inwiefern man sich gerne mal von jemand anderem eine Entscheidung abnehmen lassen möchte. Und dann haben auch ein paar Leute so geteilt, wozu sie schon alles sich Entscheidungen haben abnehmen lassen. Und dann kam irgendwie so die Frage auf, also verblöden wir jetzt alle dadurch, wenn jetzt am Schluss, wenn wir für alles immer nur noch KI befragen, fragen wir uns da in die geistige Umnachtung?
Ich hoffe nicht. Ja, ich antworte nicht mit einer absoluten Antwort, weil who knows? Ich habe eine sehr klare Meinung, dass zumindest mal heutzutage mindestens, und ich hoffe und würde sehr stark daran arbeiten, auch in Zukunft, die Entscheidungsownership, die Verantwortung, Responsibility für die Entscheidung deutlich bei mir liegt. Das bedeutet, mal ganz plastisch, heute heißt es ja, wenn wir jetzt mal die Leute in Unternehmen, die wir unterstützen, die arbeiten oft mit extrem verschachtelten Excel-Listen. Ja, wir werden oft gefragt, welches System, welches Modell löst ihr denn ab? Sind wir mal ehrlich, vor allem Excel. Ja, weil am Ende des Tages, ich sage immer, es ist die Waffe der BWLer, ja. Am Ende, wenn du nicht coden kannst, das wäre vielleicht das andere, Customized-Lösung, ja. Aber vor allem, wenn wir versuchen, komplexe Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen dann darzustellen, dann behelfen wir uns natürlich damit, die irgendwie datengestützt sichtbar zu machen. Und das macht eigentlich keinem Spaß. Also ich finde, das, was im Moment zumindest von BI-Systemen abgenommen wird, ist nicht das Kreative. Ja? Und so ein bisschen nach Jack Ma, der es ja irgendwann schon auf dem World Economic Forum vor ein paar Jahren gesagt hat, ne? Also da bin ich schon dabei. Ich glaube, diese repetitiven Sachen, die werden sehr wohl übernommen. Und das finde ich auch total in Ordnung, weil das ist nicht das, was wichtig ist. Ja? Also die Suche, welche Matratze und der Vergleich, wenn es gut gemacht ist und aufbereitet ist nicht das, was dir Spaß macht, nehme ich an. Also was den meisten Leuten irgendwie.
Ich finde es ganz toll, über Kaltschaummatratzen zu
Ja,
reden.
gut, dann kannst du es ja auch noch machen. Ja, ist ja eine freiwillige Entscheidung. Aber eben den Kontext zu setzen, die Fragestellung, deine persönlichen Präferenzen, für was brauchst du die eigentlich, was hast du damit vor, strategische Entscheidungen,
Ja.
Kontext, Systemgrenzen definieren. Das sind viel kreativere und viel kollaborativere, also Teamfähigkeit, Strategie, Connect zu Unternehmensstrategie, Connect zu Trends. Das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach das eigentlich Spannende an Entscheidungen sind. Entscheidungen sind eine. Ich nehme von Optionen, von Auswahl nehme ich eine Option. Ja, das ist für mich, also definieren wir mal ganz kurz, hätten wir vielleicht am Anfang machen sollen. Das ist eine Entscheidung. Ja? Und ich finde, da ist ganz viel noch Mensch. Und meine These, da wird auch weiterhin ganz viel noch Mensch sein.
Sehr schön, Thorsten. Mit den Schlussworten können wir jetzt hier das Gespräch so stehen lassen, dein Zitat. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es hat viel Spaß gemacht und danke für die Zeit.
Ja, super gerne. Hat viel Spaß gemacht und vielleicht müssen wir da in 2, 3 Jahren uns nochmal
Ja.
treffen und dann mal gucken, wo sich die Dinge hin
Ich
entwickeln.
wollte gerade sagen, das geht ja alles so wahnsinnig schnell in
Ja, wahrscheinlich in einem halben Jahr, ja.
Ja, genau. Liebe ZuhörerInnen, auch an euch nochmal vielen Dank für eure Zeit und für euer Interesse. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns vielleicht auch eine gute Bewertung hinterlasst. Das ist nämlich für unsere Sichtbarkeit ganz wichtig. Und genauso freue ich mich auch über Kommentare. Was hat euch an der Folge gefallen, was vielleicht aber auch nicht? Und vor allem Inspiration, also zu welchen Themen wünscht ihr euch hier mal eine Folge? Das könnt ihr uns entweder auch als Kommentar schreiben oder vielleicht auch an uns privat, in dem Sinne an podcast@jdb.de. Und könnt uns da unsere Rückmeldung schicken. Wir freuen uns wirklich über jede Mail und wir beantworten die auch immer alle. Also gerne her mit eurer Meinung. Wir hören uns dann, wenn ihr wollt, ganz bald wieder in 2 Wochen. Macht es bis dahin gut und bis bald. Hierbei mit Herz und KI. Tschüss.